Also stell dir mal vor, du stehst im strömenden Regen an so einer Bushaltestelle.
Tolles Wetter dafür.
Genau. Und du schaust auf, eure Blicke treffen sich und bumm.
Der Blitz schlägt ein.
Richtig, der Blitz schlägt ein, die Welt um euch herum verschwindet irgendwie komplett und plötzlich ist einfach völlig klar, okay, das ist das Schicksal.
Ja, das ist diese absolute Hollywood-Fantasie der großen Liebe.
Total. Wir alle kennen das, oder? Es gibt ja echt so diese unausgesprochene gesellschaftliche Erwartung, dass wahre Liebe immer mit so einer absoluten Magie anfangen muss.
Und eben mit einem fast schon gewaltsamen Kontrollverlust, ja?
Genau, ein Kontrollverlust.
Und wir lieben diesen Kontrollverlust ja auch. Das ist eine enorm verlockende Idee, finde ich.
Naja, es nimmt einem ja auch irgendwie die Verantwortung ab, oder?
Absolut. In einer modernen Welt, in der unser kompletter Alltag komplett durchgetaktet ist, also vom Kalender über die Karriereplanung bis hin zum, naja, zum Fitness-Tracker am Handgelenk.
Alles ist geplant.
Eben. Und da ist die romantische Liebe dann oft so das letzte Refugium für das völlig Unvorhersehbare. Wir wollen einfach an diese unsichtbare, magische Kraft glauben, weißt du?
Ja, die zwei Menschen dann so unwiderruflich zusammenzieht.
Genau. Weil es uns, wie du schon sagst, auch ein Stück weit von der Eigenverantwortung entbindet. Wenn es das Schicksal war, dann muss ich die Entscheidung ja nicht selbst rechtfertigen.
Richtig, das Schicksal nimmt uns quasi die harte Arbeit ab.
Ganz genau.
Aber dann schneiden wir mal hart in die Realität. Man betritt dann den Alltag von so jahrzehntelangen Beziehungen.
Oh ja, da wird's dann spannend.
Da geht es dann plötzlich um den Ernst von einem Eheversprechen, um gemeinsame Konten, schlaflose Nächte und einfach wahnsinnig viel Stress. Und plötzlich reicht dieser mystische Blitzschlag da von der Bushaltestelle einfach nicht mehr aus. Das reicht nicht, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, wenn es hart auf hart kommt.
Nein, die romantische Nebelwand lichtet sich da zwangsläufig irgendwann.
Genau, und was dann übrig bleibt, ist halt oft ein ziemlich trübes Gewässer, sozusagen. Man steht da und fragt sich, naja, war das jetzt eine kosmische Fügung oder war mein Gehirn einfach nur extrem gut darin, mir eine Illusion zu verkaufen?
Es ist im Grunde der Moment, in dem die Neurochemie nachlässt.
Ah, also rein biologisch gesehen.
Ja, genau. Wenn das Dopamin und das Oxytocin von dieser allerersten Verliebtheitsphase abgebaut sind, dann braucht man plötzlich ein komplett anderes Fundament als nur dieses Gefühl vom freien Fall.
Man braucht Struktur.
Man braucht Struktur, ganz genau.
Und damit willkommen zu unserer heutigen Tiefenanalyse. Schön, dass du zuhörst. Ich freue mich echt extrem auf die heutige Sitzung, denn unsere Mission heute ist wirklich ziemlich ungewöhnlich.
Das stimmt, ja.
Wir haben heute nämlich mal keine tausendseitige soziologische Längsschnittstudie über irgendwelche Scheidungsraten vor uns.
Gott sei Dank.
Ja, richtig. Wir wälzen auch keine psychologischen Forschungsberichte aus der Paartherapie. Stattdessen haben wir heute genau 6 Zeilen Text auf dem Tisch liegen.
6 Zeilen.
Ja, du hast richtig gehört. Exakt 6 Zeilen. Es handelt sich um ein Gedicht von Horst Winkler aus der sogenannten Versschmiede. Und was mich da so unglaublich fasziniert ist einfach die Tatsache, dass diese Handvoll Worte im Grunde genommen einen kompletten wasserdichten Bauplan für eine der massivsten Entscheidungen deines Lebens liefern.
Das ist schon Wahnsinn, ja.
Absolut, ein philosophischer Bauplan für die Ehe, verpackt in, naja, reine Poesie, ohne in puren Kitsch abzudriften. Also lass uns das mal aufschlüsseln. Wie schafft es ein Autor, so ein gigantisches, komplexes Thema in so ein kompaktes Format zu pressen?
Ich würde sagen, durch radikale Präzision.
Okay.
Was hier passiert, ist wirklich ein direkter Frontalangriff auf genau dieses kulturelle Verständnis von Liebe, das wir gerade skizziert haben.
Also gegen diesen Hollywood-Mythos.
Genau. Winkler verschwendet da überhaupt keine Zeit. Schauen wir uns mal direkt die ersten beiden Zeilen an. Da heißt es, wer sorgsam seinen Partner wählt, mit Herz und mit Verstand. Das erste echte Inhaltswort da ist sorgsam. Und damit zerstört er eigentlich schon den kompletten Mythos von diesem Blitzschlag.
Ah, weil sorgsam so ein bewusstes Wort ist.
Richtig. Sorgsam impliziert das absolute Gegenteil von Zufall oder von Schicksal. Es beschreibt vielmehr einen aktiven, bewussten und ja fast schon methodischen Prozess.
Man wählt also nicht im Rausch.
Nein, man wählt mit Bedacht. Und dann liefert er direkt die architektonische Bedingung für diese Sorgfalt mit, nämlich die zwingende Synthese aus Emotionen, also dem Herz, und eben der Rationalität, dem Verstand.
Beides zusammen.
Ja. Es ist eine Gleichung, die beides zwingend erfordert, damit sie aufgeht.
Das ist echt ein unfassbar starkes Bild für so einen Beziehungsaufbau. Wenn wir das mal versuchen, in den Alltag zu übersetzen, dann ist diese Art der Partnerwahl doch eigentlich exakt wie der Kauf und Aufbau von so einem massiven, komplexen IKEA-Schrank.
Ein IKEA-Schrank, okay. Lass hören.
Ja, stell dir das mal vor. Also das Herz, die Emotion, das ist halt diese absolute Begeisterung für das Design.
Mhm.
Du stehst da im Showroom, siehst dieses Möbelstück und denkst dir, wow, das sieht fantastisch aus. Das bringt total Licht in mein Wohnzimmer. Ich lieb's einfach.
Ja, man ist quasi schockverliebt in das Möbelstück.
Genau. Und das Herz liefert ja überhaupt erst den Antrieb, dieses echt schwere Ding dann in den Einkaufswagen zu wuchten und nach Hause zu schleppen.
Ja, und wenn wir bei diesem Schrank bleiben, also sobald du dann zu Hause bist, reicht diese pure Begeisterung für das Design halt einfach nicht mehr aus, um das Ding auch vernünftig aufzubauen.
Nein, da verzweifelt man dann.
Eben. Und da kommt der Verstand ins Spiel. Der Verstand ist dann das nüchterne, fast schon langweilige Lesen der Aufbauanleitung.
Oh ja.
Er prüft, ob diese kleinen Holzdübel überhaupt passen. Er warnt dich vielleicht sogar, wenn das Material eigentlich nur billige Presspappe ist. Und er sorgt am Ende dafür, dass die Rückwand auch im exakt richtigen Winkel vernagelt wird.
Richtig, weil wenn du nur nach dem Herzen kaufst, dann wirst du am Ende vielleicht die Anleitung direkt weg, weil du voll im Rausch bist.
Und dann?
Naja, dann hast du am Ende einen wackeligen Haufen Bretter, der beim ersten Windstoß direkt in sich zusammenbricht. Oder spätestens dann, wenn du deine schwere Büchersammlung reinstopfst.
Und umgekehrt gilt natürlich genau das Gleiche.
Wie meinst du?
Naja, wenn du nur nach dem Verstand wählst, dann liest du vielleicht wochenlang irgendwelche Testberichte über die Traglast von Regalböden.
Mhm. Rein logisch halt.
Genau. Und dann kaufst du dir das stabilste Stahlgerüst der Welt. Du hast dann eine absolut perfekte, total zweckmäßige Konstruktion.
Aber?
Aber es ist halt ein kalter, grauer Kasten, den du eigentlich gar nicht in deinem schönen Wohnzimmer haben willst. Das ist dann eine reine Zweckgemeinschaft sozusagen.
Ah, ich verstehe.
Und Winkler postuliert hier in dem Gedicht sehr klar, die Ehe verlangt beides. Das Fundament der Vernunft und das Feuer der Emotionen. Fehlt auch nur eine Variable, kippt das ganze System.
Okay, das klingt jetzt in der Theorie auf dem Papier von so einem schönen Gedicht natürlich absolut bestechend logisch.
Natürlich.
Aber ist das biologisch, also in der Realität unseres Gehirns, überhaupt möglich?
Wie genau meinst du das?
Naja. Wenn du bis über beide Ohren verliebt bist, wenn dein Körper so eine absolute Überdosis an Hormonen ausschüttet, dann ist der präfrontale Kortex, also das Areal in unserem Gehirn, das für logisches Denken und so rationale Abwägungen zuständig ist, das ist doch dann quasi im Urlaub, oder?
Ja, das limbische System übernimmt ja eigentlich komplettes Steuer, das stimmt.
Eben. Wie soll ich denn dann rational die Anleitung lesen und sorgsam abwägen, wenn das Herz gerade so ein komplettes biochemisches Feuerwerk zündet? Schließt sich das nicht aus?
Das ist genau der biologische Haken an der ganzen Sache. Und genau diese Reibung ist es eigentlich, die das Gedicht so implizit einfordert.
Okay.
Man muss da wirklich ganz klar unterscheiden zwischen dem Zustand der akuten Verliebtheit und der Entscheidung zur langfristigen Bindung.
Also zwei verschiedene Phasen.
Genau. Winkler beschreibt hier ja nicht die erste Woche nach dem Treffen an der Bushaltestelle. Er beschreibt den Prozess, der der eigentlichen Ehe vorausgeht.
Verstehe.
Natürlich badet das Gehirn am Anfang komplett in Hormonen. Das limbische System feuert da aus allen Rohren. Aber irgendwann pendelt sich dieser Cocktail ja auch wieder ein.
Zum Glück, sonst wäre man ja dauerhaft erschöpft.
Richtig. Und genau in diesem Übergangsmoment entscheidet sich dann, ob man wirklich sorgsam ist. Man muss den präfrontalen Kortex quasi aktiv wieder zuschalten.
Man muss sich also zwingen, wieder klar zu denken.
Ja. Man muss diese Reibung zwischen dem Gefühl und der Logik nicht nur aushalten, sondern man muss sie richtiggehend forcieren.
Das heißt, der Verstand fungiert da als eine Art Vetorecht gegen diese rosarote Brille.
Exakt. Der Verstand muss als Korrektiv wirken, sozusagen.
Mhm.
Er muss einfach die unangenehmen, diese ganzen unromantischen, harten Fragen stellen. Also sowas wie, teilen wir eigentlich die gleichen fundamentalen Werte?
Oder wollen wir überhaupt Kinder, ne?
Genau, oder haben wir eine kompatible Vision davon, wie unser Alltag in 10 Jahren eigentlich aussehen soll? Und ganz wichtig, wie gehen wir miteinander um, wenn wir beide mal extrem gestresst sind?
Oh ja, das ist der ultimative Härtetest.
Wenn das limbische System da zu laut schreit und man diese rationalen Fragen bewusst ausklammert. einfach weil man Angst vor den Antworten hat.
Ja.
Dann verfehlt man die Bedingungen dieser ersten beiden Zeilen komplett. Dann wählt man vielleicht extrem leidenschaftlich, aber man wählt eben nicht sorgsam.
Krass, ja. Das bedeutet also, man braucht zwingend diesen Moment der Klarheit, wenn der erste Nebel sich dann mal lichtet.
Genau.
Aber weißt du, das wirft für mich direkt die nächste elementare Frage auf.
Schieß los.
Wenn wir für diese sorgsame Wahl zwingend diesen rationalen Verstand brauchen, woher bekommt der Verstand eigentlich seine Daten?
Gute Frage.
Weil ein Verstand arbeitet ja nicht in einem Vakuum. Er braucht Input, um überhaupt irgendwelche Muster zu erkennen oder Schlüsse zu ziehen. Woher weiß mein Verstand also, welche Eigenschaften bei einem Partner auf Dauer echt toxisch sind und welche stabilisierend wirken?
Ja.
Und da liefert uns das Gedicht dann in der dritten Zeile direkt die Antwort. Da steht nämlich, und aus Erfahrung weiß, was zählt.
Das ist wirklich eine unglaublich dichte Zeile. Hier wird quasi die ganze Mechanik des Verstandes erklärt.
Inwiefern?
Unser Gehirn ist im Grunde genommen eine gigantische Mustererkennungsmaschine.
Okay.
Aber um Muster zu erkennen, braucht es natürlich historische Daten. Aus Erfahrung weiß, was zählt, bedeutet, dass der Verstand sich aus der harten Währung unserer eigenen Vergangenheit speist.
Erfahrung ist also das Kapital.
Genau. Erfahrung fungiert hier als ein extrem feinmaschiger Filter. Um wirklich zu wissen, was in einer tiefen Beziehung den Ausschlag gibt.
Also was wirklich zählt?
Richtig. Um das zu wissen, muss man notwendigerweise eben auch die Dinge erlebt haben, die nicht gezählt haben.
Ah, das ist ja wie bei der Ausbildung von Piloten.
Okay, noch ein Vergleich, sehr gut.
Ja, pass auf. Du kannst dich ja theoretisch jahrelang in den Hörsaal setzen und die Aerodynamik oder das Flughandbuch bis zur absolut letzten Fußnote auswendig lernen.
Mhm.
Das wäre dann der reine theoretische Verstand. Und du kannst gleichzeitig eine tiefe, fast schon poetische Liebe für diese Freiheit über den Wolken empfinden. Das wäre dann dein Herz.
Ja.
Aber beides zusammen rettet dich einfach nicht, wenn du in 4000 Metern Höhe plötzlich in so ein schweres, unvorhergesehenes Gewitter fliegst.
Richtig. Weil du im Simulator ja auch jederzeit auf Pause drücken kannst.
Eben.
In der Luft geht das nicht. Erst die tatsächlichen Flugstunden. Das echte Navigieren durch echte Turbulenzen, das trainiert deine Instinkte.
Und die Beziehung zum Partner.
Genau. Die Erfahrung zeigt dir im echten Leben, wie dein Co-Pilot, also dein Partner in dem Fall, überhaupt reagiert, wenn plötzlich alle Warnlampen im Cockpit rot blinken.
Zieht er mit dir am Steuerknüppel oder?
Oder gerät er komplett in Panik und fängt auf einmal an, dich für das schlechte Wetter verantwortlich zu machen.
Das wäre dann fatal.
Absolut. Solche Dynamiken kannst du halt nicht theoretisch ableiten. Erfahrung kalibriert da unsere Instrumente. Sie bringt uns einfach bei, oberflächliche Wünsche von wirklich essentiellen emotionalen Bedürfnissen zu trennen.
Hast du da ein Beispiel?
Klar. Also vielleicht dachtest du früher mal, ein gemeinsamer, extrem exzellenter Musikgeschmack sei das Allerwichtigste auf der Welt.
Oh ja, das denkt man mit Anfang 20 oft.
Genau. Und durch Erfahrung lernst du dann aber, dass die Fähigkeit, nach einem richtig heftigen Streit wieder konstruktiv aufeinander zuzugehen, dass das unendlich viel mehr wert ist als die gleiche Playlist.
Total, ja. Aber wenn das so ist, dann muss ich an dieser Stelle echt ein logisches Problem aufwerfen.
Okay, ich bin gespannt.
Wenn diese Lebenserfahrung der absolute zwingende Filter ist, um überhaupt beurteilen zu können, was da zählt.
Ja.
Sind dann erste Lieben oder so sehr frühe Ehen, bei denen man sich vielleicht mit 18 oder 20 kennenlernt, laut Winklers Gleichung automatisch direkt zum Scheitern verurteilt?
Mhm, verstehe, worauf du hinaus willst.
Weil wenn man so jung ist, dann ist diese Datenbank des Verstandes ja naturgemäß noch ziemlich leer. Sagt uns dieses Gedicht also im Umkehrschluss, lasst die Finger von so frühen Bindungen. Ihr habt einfach noch gar nicht das Werkzeug, um sorgsam zu wählen.
Das sind sehr valide Einwände, aber der zwingt uns dazu, den Begriff der Erfahrung hier ein bisschen weiter zu fassen.
Okay, wie meinst du das?
Wir dürfen Erfahrung einfach nicht mit so einer langen Liste von Ex-Partnern oder irgendwie gescheiterten Ehen gleichsetzen.
Es geht also nicht um die Menge.
Nein, es geht hier nicht um einen reinen Bodycount an vergangenen Beziehungen. Erfahrung, im Sinne von diesem Gedicht, beschreibt vielmehr eine fundamentale emotionale Reife und ein echtes Bewusstsein für die eigene psychologische Realität.
Das heißt, Erfahrungen kann man also auch komplett außerhalb von romantischen Beziehungen sammeln?
Absolut. Wir sammeln massiv Beziehungsdaten aus unseren familiären Dynamiken.
Ah, klar.
Also, wie haben unsere Eltern zum Beispiel gestritten? Was haben wir als Kinder als bedrohlich oder eben als sicher empfunden? Wir lernen durch extrem tiefe Freundschaften, durch berufliche Rückschläge.
Oder durch Verrat und Vergebung.
Genau das. Jemand kann mit Anfang 20 durch eine extrem schwere familiäre Krise gegangen sein und dabei eine viel tiefere Einsicht in menschliche Belastbarkeit und Loyalität gewonnen haben, als jemand, der Mitte 50 ist, dreimal verheiratet war, aber nie echte Selbstreflexion betrieben hat.
Das ergibt absolut Sinn. Es geht um die Tiefe, nicht die Dauer.
Richtig. Was das Gedicht fordert, ist eben die Qualität der inneren Reflexion. Nicht das pure Ansammeln von so chronologischer Lebenszeit.
Mhm.
Wer völlig unreflektiert in der Bindung stolpert, ohne jemals so seine eigenen Abgründe oder seine absolut nicht verhandelbaren Werte geprüft zu haben, der agiert halt komplett ohne diesen Filter.
Wow, okay, das leuchtet absolut ein. Es geht also nicht primär darum, wie oft du im Sturm geflogen bist, sondern wie aufmerksam du deine Instrumente währenddessen studiert hast.
Ganz genau.
Und natürlich, welche Schlüsse du dann für deinen nächsten Flug daraus ziehst.
Richtig.
Okay, dann nehmen wir jetzt mal an, wir haben diese gewaltige Vorarbeit tatsächlich geleistet. Wir haben der Versuchung von diesem blinden Blitzschlag echt widerstanden.
Mhm.
Wir haben Herz und Verstand in so einen Dialog gezwungen und das Ganze schonungslos durch unsere eigene Lebenserfahrung gefiltert. Was ist dann das Resultat?
Dann kommt die Auflösung.
Genau. Das Gedicht löst diese unglaubliche Spannung dann in den letzten drei Zeilen auf. Da heißt es, der kann dem Ehestand getrost entgegenschauen und auf sein Glück vertrauen.
Diese letzten drei Zeilen sind quasi die emotionale Dividende der harten Arbeit, die man da vorher geleistet hat.
Schön gesagt. Emotionale Dividende.
Ja, und total interessant ist hier auch die Wortwahl. Ehestand ist im Deutschen ja ein ziemlich schwerfälliger, naja, fast schon juristischer Begriff, oder?
Total. Das klingt direkt nach Verträgen und Steuern.
Genau. Nach Institutionen, nach einer lebenslangen, wahnsinnig starren Verpflichtung. Das ist ein Wort, das vielen Menschen ja erst einmal extrem Respekt oder sogar regelrecht Angst einflößt.
Absolut.
Aber Winkler hebelt genau diese Schwere sofort wieder aus, indem er dieses kleine Adverb getrost direkt davor stellt.
Getrost. Das ist ein wunderschönes, fast schon so ein bisschen altmodisches Wort, finde ich.
Ja, und es ist etymologisch verwandt mit dem Wort Trost.
Ah, interessant.
Es bedeutet so viel wie zuversichtlich sein, beruhigt, furchtlos. Er rahmt die Ehe hier eben nicht als einen waghalsigen Sprung in ein dunkles, völlig bodenloses Loch, bei dem man dann einfach nur betet, dass man irgendwie weich fällt.
Mhm.
Stattdessen wird sie zur absoluten logischen, sicheren und ja fast schon mühelosen Konsequenz der vorherigen Arbeit. Die ganze Angst vor der Institution verfliegt einfach, weil das Fundament schon so solide ist.
Weißt du, ich glaube, hier passiert der meiner Meinung nach brillanteste Twist des ganzen Gedichts.
Oh, welchen meinst du?
Schau dir mal an, wie der Begriff Glück in diesem allerletzten Satz verwendet wird und auf sein Glück vertrauen.
Ja.
In unserem normalen Sprachgebrauch ist Glück doch eigentlich die absolute Antithese zu Kontrolle, oder? Glück ist Zufall.
Mhm. Glücksspiel.
Ein Lottogewinn ist Glück. Wenn mir draußen ein Blumentopf fast auf den Kopf fällt, mich aber um einen Millimeter verfehlt, dann ist das reines Glück. Es ist einfach eine externe Kraft, auf die ich null Einfluss habe.
Richtig.
Aber in Winklers Gleichung ist dieses Glück hier überhaupt nicht zufällig. Das ist kein Schicksal, es ist vielmehr ein Zustand, den man sich systematisch hart erarbeitet hat.
Das ist ein ganz entscheidender Paradigmenwechsel, finde ich. Das Glück wird hier komplett entzaubert, aber dadurch wird es paradoxerweise unendlich viel wertvoller gemacht.
Genau. Und mich erinnert das total an die Arbeit von einem Landwirt.
Okay, ein Landwirt.
Ja, ein erfahrener Bauer stellt sich doch im Frühjahr nicht einfach an den Rand von seinem Feld, wirft dann wahllos eine Handvoll Körner in den Wind und sagt, hoffen wir mal auf eine gute Ernte, wenn ich Glück hab.
Das wäre wirtschaftlicher Wahnsinn, ja?
Eben. Er vertraut erst dann auf sein Glück, nachdem er das Saatgut extrem sorgsam und mit klarem Verstand ausgewählt hat.
Mhm.
Nachdem er mit absolutem Herzblut und körperlicher, harter Arbeit den Boden gepflügt hat. Und natürlich, nachdem er aus der Erfahrung von hunderten verregneten oder viel zu trockenen Sommern genau gelernt hat, an welchem Tag die Aussaat überhaupt die besten Chancen hat.
Das ist ein richtig starkes Bild.
Das Glück einer reichen Ernte da am Ende des Jahres ist dann eben kein reiner Zufall mehr. Es ist die logische Rendite von seiner methodischen Vorarbeit.
Eine Metapher, die den philosophischen Kern hier wirklich exakt trifft.
Danke.
Dieses Vertrauen auf Glück, von dem dieses Gedicht da spricht, das ist eben kein passives Hoffen auf ein gnädiges Universum.
Nein, überhaupt nicht.
Es ist empirisch fundiertes Vertrauen, es ist dieses tiefe psychologische Zutrauen in die eigene Urteilskraft. Du vertraust einfach auf deine eigene Fähigkeit, die Realität richtig eingeschätzt zu haben.
Und auf die Resilienz der Beziehung natürlich.
Genau, die Resilienz, die ihr gemeinsam aufgebaut habt. Wenn man Herz, Verstand und eben die Erfahrung sauber ausbalanciert hat, dann weicht diese lähmende Zukunftsangst einer enorm erdenden Leichtigkeit.
Mhm.
Man weiß einfach, selbst wenn Dürren oder heftige Unwetter kommen, um mal bei deinem Landwirt zu bleiben,
ja,
dann hat man einfach die besten Voraussetzungen geschaffen, um das Feld am Ende nicht zu verlieren.
Es ist faszinierend, wirklich fast schon paradox. Wir fangen am Anfang mit einer völlig unromantisch klingenden, extrem kalkulierten Formel an, also Verstand, Erfahrung, diese sorgsame Analyse.
Klingt wie Buchhaltung, ja.
Absolut. Und am Ende steht dann aber ein Gefühl, das wärmer, tiefer und viel tröstlicher ist als wirklich jeder noch so flüchtige Hollywood-Blitzschlag.
Ja, es ist ein viel solideres Gefühl.
Also, was bedeutet das jetzt konkret für dich, der du uns gerade auf den Kopfhörern oder vielleicht im Auto zuhörst? Lass uns die Genialität von diesem extrem kurzen Text noch einmal kurz zusammenfassen.
Gerne.
In gerade einmal 6 Zeilen liefert uns Horst Winkler hier eine hochkonzentrierte mathematische Gleichung für eine der monumentalsten Entscheidungen des ganzen Lebens.
Mhm.
Und die Formel lautet zusammengefasst, eine sorgsame Auswahl plus die echte Synthese aus emotionalem Herz und rationalem Verstand plus das gefilterte Wissen unserer persönlichen Erfahrung.
Ergibt
am Ende die Erlaubnis, der Ehe wirklich angstfrei, furchtlos und mit einem tiefen empirischen Vertrauen entgegenzublicken.
Und wir sollten da vielleicht nochmal betonen, die psychologische Mechanik von diesen Zeilen, die lässt sich auf nahezu jede weitreichende Entscheidung übertragen.
Oh, absolut.
Es ist im Grunde ein universelles Prinzip für langfristige Bindungen jeglicher Art. Ob das nun eine Geschäftsgründung mit einem neuen Partner ist, eine enge Freundschaft oder eben eine andere große Lebensentscheidung.
Das stimmt, vollkommen. Also selbst wenn du gerade überhaupt nicht den Wunsch hast, in absehbarer Zeit vor irgendeinen Traueraltar zu treten. Oder wenn das klassische Konzept der Ehe für dein eigenes Lebensmodell gar keine Rolle spielt.
Ja.
Dieses Gedicht, diese Analyse, erinnert uns trotzdem an etwas wahnsinnig Fundamentales.
Nämlich?
Die besten, nachhaltigsten und vor allem die krisenfestesten Entscheidungen, die wir als Menschen überhaupt treffen können, das sind immer jene, bei denen wir es schaffen, den Rausch unserer Emotionen und die kalte Härte unserer Vernunft durch das Prisma von unserer eigenen Lebenserfahrung zu brechen.
Das hast du schön gesagt. Das ist der eigentliche Weg, wie wir als erwachsene Menschen Verantwortung für unser eigenes Glück übernehmen.
Genau. Anstatt in so einer passiven Opferrolle darauf zu warten, dass das Schicksal uns die harte Arbeit schon irgendwie abnimmt.
Es ist im tiefsten Sinne eigentlich ein Plädoyer für radikale Eigenverantwortung. Und das erfordert oft wesentlich mehr Mut als die bloße Hingabe an so einen Rausch.
Absolut, ja. Bevor wir dich aber nun wieder aus dieser tiefen Recherche in deinen Alltag entlassen, möchte ich dir noch einen letzten, vielleicht etwas provokanten Gedanken mit auf den Weg geben.
Oh, ich liebe provokante Gedanken zum Schluss.
Ja, etwas, das du für dich selbst einfach mal weiterdenken kannst und das den Bogen unserer Diskussion noch einmal abschließend spannt.
Okay.
Um überhaupt an diesen Punkt der sorgsamen Wahl zu kommen.
Ja.
Woher wissen wir dann eigentlich, wann wir genug Erfahrung gesammelt haben?
Oh, das ist eine sehr gute Frage.
Ab welchem Punkt in unserem Leben ist das Warten auf noch mehr Erfahrung, noch mehr Sicherheit, noch mehr von dieser Selbsterkenntnis klug und notwendig? Und ab wann kippt dieses Warten?
Wenn es pathologisch wird.
Genau. Ab wann wird die ständige Forderung nach der perfekten Erfahrung zu einer richtig bequemen intellektuellen Ausrede, um sich einfach niemals verletzlich machen zu müssen?
Um den Sprung zu vermeiden.
Richtig. Um diesen ultimativen Sprung ins Vertrauen immer und immer weiter in die Zukunft zu verschieben.
Weil es einfach sicherer ist. Toller Gedanke zum Schluss.
Denk mal darüber nach. Danke, dass du bei dieser detaillierten Analyse heute dabei warst.